Liebe Zuseherinnen und Zuseher, unser letztes Interview mit der Alternativtierärztin Dr. Jutta Ziegler zum Thema Haustiere werden totgeimpft hat so große Wellen geschlagen. Allein auf YouTube wurde es über 150.000 Mal angesehen. Die Reaktionen waren überwältigend. Viele von Ihnen haben uns geschrieben, Fragen gestellt und ihre eigenen Erfahrungen mit uns geteilt. Und deshalb haben wir heute eine besondere Fortsetzung für Sie vorbereitet, mit Fokus auf ein Thema, das jeden betrifft, der ein Haustier hat. Was füttern wir eigentlich unseren Tieren und was brauchen sie wirklich? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kauf 1. Grüezi in die Schweiz, Servus nach Deutschland und Grüß Gott in Österreich. Herzlich willkommen und hier bei mir wieder im Studio Frau Dr. Ziegler. Ich bin so happy, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben, zu uns zu kommen, weil es trotzdem ein schönes Stückchen zu fahren.
Ja, es geht, ja.
Und daher vielen Dank, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, immer gerne.
Dass ich ein zweites Mal da sein darf,
ja. Ja, man sieht, wie wichtig Sie sind. Sie sind die Botschafterin und Pionierin für die Tiere und bringen da so viel Wahrheit und Bewegung und Nachdenken und Bewusstsein in die Welt. Und das ist wirklich gut angekommen und aufgenommen worden. Die Menschen brauchen es.
Ich hoffe, dass es so ist und die Zuseherzahlen auch auf anderen Kanälen, wo ich manchmal unterwegs bin, geben eigentlich mir recht, dass ein großer Bedarf nach Aufklärung besteht.
Mut wird belohnt.
Ja, danke.
Frau Dr. Ziegler, Sie sagen, industrielles Tierfutter macht krank.
Ja, wenn wir uns die Parallelen zur menschlichen Ernährung ziehen möchten, fällt uns ja auf, dass genauso beim Menschen die Industrie, also die industriell stark verarbeiteten Produkte wie Fertigpizza, wie die ganzen Fertiggerichte ja auch nicht gesundheitsförderlich sind. Und die sind ja auch mehr im Zunehmen und die Krankheiten bei den Menschen nehmen ja auch immer weiter zu, auch aufgrund dieses stark verarbeiteten Essens. Und beim Tier ist es genauso. Vor allen Dingen die extrudierten Trockenfutter, die werden doch sehr stark verarbeitet. Da bleibt dann letztendlich nicht mehr viel übrig von den Rohstoffen, auch wenn sie wertvoll waren oder hochwertig. Das wird durch Erhitzung, durch Zusatzstoffe ziemlich vernichtet. Also vor allen Dingen auch die sekundären Pflanzenstoffe gehen verloren, die ja im Nachhinein nicht zugesetzt werden können. Die hat man ja bis heute noch nicht vollständig erforscht. Und durch diese starke Verarbeitung geht das alles verloren und kann einer natürlichen Ernährung absolut nicht gerecht werden.
Eieiei. Jetzt sagt aber die Tierfutterindustrie, dass die Lebenserwartung der Tiere, seit sie so eine Verbreitung vom Industriefutter führen, dass die gestiegen wäre. Wieso behaupten die das da?
Es stimmt einfach nicht.
Okay.
Es ist auch die Lebenserwartung der Hunde und Katzen nicht gestiegen. Ganz im Gegenteil, sie ist eher gesunken. Und vor allen Dingen, was viel wichtiger ist, die Erkrankungen erscheinen viel früher als in vor 30 Jahren noch, wo es das Fertigfutter noch nicht so gab.
Mhm.
Also Erkrankungen wie Nierenerkrankungen bei der Katzen, massive Bewegungserkrankungen, also Gelenkserkrankungen beim Hund, um nur zwei zu nennen, die ja doch massiv zunehmen und in immer jünger werdenden Alter, bei immer jüngeren Tieren auftreten.
Mm.
Das ist zurückzuführen auf nicht nur auf die falsche Ernährung, aber ein Großteil macht die falsche Ernährung auf jeden Fall aus.
Ja. Wie bei uns Menschen ist es, wie Sie es gesagt haben, eigentlich ganz logisch. Jetzt greift man aber natürlich vermutlich, nehme ich mal an, wenn man in so einem Tierhandelgeschäft ist, greift man auf hochwertige Marken. Wie erkenne ich jetzt, außer dass hochwertig ist vom Preis, wie erkenne ich als Laie, dass ich da keinen Mist nehme?
Ja, also die großen Marken sind zu, vor allen Dingen was jetzt das Trockenfutter betrifft, aber auch die Dosen natürlich, sind meistens minderwertig und sie werden dann aufgepeppt mit irgendwelchen chemischen Zusätzen. Also alles, was bekannt ist, sagen wir mal so, und für das viel Werbung gemacht wird, kann man schon mal kritisch hinterfragen. Mhm. Es gibt schon kleinere Firmen, die hochwertiges Tierfutter herstellen. Man kann das schon an der Deklaration, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, das ist keine Wissenschaft,
okay,
aber Man unterscheidet beispielsweise zwischen einer offenen und einer geschlossenen Deklaration. Also wenn da steht Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, dann weiß ich, das ist minderwertig. Ja, es sollte heißen 40% Rindfleisch, 30% Rinderleber, 10% Pansen, was auch immer. Also es sollte genau der Prozentangabe drauf geschaut werden, dass das angegeben ist und nicht einfach pauschal Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse plus was weiß ich, was da noch alles
dazu. Also als Laie schaue ich auf die Prozente und die sollten halbwegs hoch sein. Ne?
Ja. Naja, es muss, der Prozentangabe muss gegeben sein. Ja. Also nicht nur Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, sondern 30% Rindfleisch, 20% von dem, 10% von dem. Und dann weiß man genau, es ist so und so viel Fleisch ist drin, so und so viel Innereien sind drin, dann von Gemüse, was ist dazu gesetzt, auch genau in Prozentangaben. Mhm. Da habe ich einmal einen Parameter, wo ich schon sagen kann, das ist also minderwertig und das ist hochwertiger.
Sehr gut.
Auch sollte man auf die ernährungsphysiologischen Zusätze, die ja doch bei 90% der Futtermittel dazugegeben werden, sollte man auch verzichten, denn die können auch gerade bei empfindlichen Hunden eine Allergie beispielsweise noch verstärken.
Mhm. Das heißt aber jetzt nicht teuer kauft, ist eine gute Qualität. Es muss nicht deswegen teuer sein, oder ist es schon?
Jein. Also wenn wir uns die Großkonzerne, vor allen Dingen die Diätfuttermittel, die auch hauptsächlich über die Tierärzte verkauft werden, die sind sehr hochpreisig. Aber hier kann man wirklich sagen, hochpreisig ist gleich minderwertig. Weil da, das sind genau Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Und dann ist meistens überhaupt kein Fleisch drin, sondern das sind nur tierische Nebenerzeugnisse. Und das wird dann es wird nicht richtig erwähnt und es wird nicht richtig deklariert.
Mhm. Ja. Das heißt, Sie empfehlen ganz bewusst auf, wie Sie schon erwähnt haben, auf diese Zusätze zu verzichten. Ja. Also da gibt es ja so Begriffe wie pflanzliche Nebenerzeugnisse oder ernährungsphysiologische Zusatzstoffe.
Ja, also die pflanzlichen Nebenerzeugnisse, das sind die Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel Erdnussschalen, jetzt mal, um nur eine zu nennen. Denn die meisten Großkonzerne haben als Tochterfirmen Futtermittelfirmen, wo sie die Abfälle aus der Lebensmittelindustrie billig verarbeiten können. Und deswegen sind diese pflanzlichen Nebenerzeugnisse also auch als minderwertig zu betrachten. Hm. Anders sind die ernährungsphysiologischen Zusätze, die zur Haltbarmachung für die Farbe, dann um die natürlichen oder vielmehr die Vitamine zu ersetzen, die durch das Herstellungsverfahren natürlich vernichtet worden sind. Und dann sind meistens die Mineralstoffe in anorganischer Form, die so nur schlecht bioverfügbar sind. Also unter ernährungsphysiologischen Zusätzen kommt alles dazu, um das Futter erstens mal ernährungsphysiologisch aufzupeppen und zweitens für die Haltbarmachung und auch oft für die Verarbeitung besser zu machen, sind Emulgatoren drin und ja, also diese ganzen Zusatzstoffe, die letztendlich eigentlich keiner braucht. Ja.
Halleluja, mir tun die Tiere richtig leid. Also wenn ich da so zuhöre weiter, ich sage jetzt nur eins, mein Vertrauen ist gesunken und es gibt Gott sei Dank ein tolles Buch von Ihnen. Frau Dr. Ziegler, da gibt es das Buch Rohkäppchen und der zahnlose Wolf. Das heißt, also einfach artgerechte Fütterung kann sein. Und ich nehme jetzt einmal an, viele Menschen, allein wenn man das hört, haben da jetzt ganz großes Misstrauen, was wir eigentlich unsere Wauzis und unsere Katzen und Co. Füttern. Was wären Einstiegstipps von Ihnen, wenn man sagt, ich will umsteigen und tu mir das nicht mehr an?
Ja, das kommt jetzt drauf an, wie man zeitlich eingebunden ist. Es ist aber jetzt auch vom Zeitrahmen sehr gut machbar, dass die Hunde gebarft werden. Das heißt, barfen heißt biologisch artgerechte Rohfütterung. Und für die Tiere, Hund und Katze, ist nun mal das artgerechteste Futter die Rohfütterung. Da kommen nicht aus. Natürlich muss man in manchen Fällen Alternativen suchen. Man kann also hochwertige Dose auch nehmen oder auch kaltgepresstes Trockenfutter. Ist nur ein Kompromiss, ist aber auf jeden Fall der bessere Kompromiss, als irgendein Industriefutter zu verwenden.
Aber das Barfen hat ja so ein bisschen das Gerücht, dass es eben sehr zeitanspruchsvoll ist. Wie schaut's wirklich aus?
Also ich habe überhaupt keine Zeit, Hundefutter herzurichten für meinen eigenen Hund. Das heißt, wir produzieren ja selber BAF-Gerichte oder vielmehr BAF-Zusätze und BAF-Rationen. Da kann man dann die BAF-Ration, das Fleisch, Gemüse, was halt hineingehört, als Ganzes kaufen und muss nur auftauen. Ah. Ja, dann kommen noch dann Lachsöl oder irgendwas dazu. Fertig. Super. Da ist das Fleisch drin, da sind die Innereien drin, da sind gewolfte Knochen drin. Dann braucht man eigentlich nicht mehr viel herrichten. Und das ist jetzt wirklich kein Aufwand, dass man am Abend die Wurst, also für mich, das ist dann in tiefgefrorenen Würsten, die Würste aus dem Tiefkühler holt und auftaut und dann am Tag verfüttert. Vom Aufwand her ist es halt auch nicht mehr, als wenn ich in den Sack greife. Nein, genau. Nicht wirklich. Manche Patientenbesitzer, vor allen Dingen spreche ich jetzt hier die Vegetarier
an. Sind die Patienten die Herrli und Frauli oder die Tiere?
Patientenbesitzer sind Herrli und Frauli, ja. die doch häufig Vegetarier sind, dann gibt es dann schon Probleme mit der Rohfütterung. Da kann man aber dann schon Kompromisse finden. Auch bei manchen kranken Tieren muss natürlich dann auf die Krankheit jeweils eingegangen werden. Also BAFen ist keine Wissenschaft, BAFen ist nicht schwierig. Es wird aber leider verteufelt.
Von der Tierfutterindustrie. Ja. Die meinen ja auch, dass es so gefährlich ist wegen Salmonellen und Parasiten.
Ja, der Hund ist dann Bullshit, oder? Ist eigentlich ein Aasfresser, gell?
Ja,
eben. Also wenn ich dran denke, meine tut ihre, wenn sie mal einen Pansen bekommt als Ros oder einen Knochen, den buddelt sie ein im Garten und drei Monate später wieder raus und macht überhaupt nichts.
Ja,
also bei den, wenn Sie Salmonellen ansprechen, natürlich sollte man eine gewisse Küchenhygiene einhalten und nicht das Huhn, was man dann dem Hund verfüttert, das rohe auf dem Brettchen, wo man das geschnitten hat, an den Salat schneiden.
Das ist eigenes Hundebrettel.
Eigenes Hundebrettel oder einfach ein anderes. Also da sollte man schon aufpassen, weil gerade bei Menschen, die empfindlich sind, kann eine Salmonelleninfektion natürlich schon was anstellen. Aber wie gesagt, eine ordentliche Küchenhygiene, und das kann ja auch passieren, wenn ich das Huhn für mich selber zubereite. Ja, das ist ja jetzt völlig egal, ob das für einen Hund ist. Oder ob das für mich selber ist, können überall Salmonellen sein. Also da sollte man schon aufpassen.
Wenn sich einer nun das nicht antun möchte, weil er Vegetarier ist oder was auch immer, worauf muss ich bei Nass- und Trockenfutter achten?
Das, was ich vorhin schon erwähnt habe, also diese offene Deklaration, das gilt für Trocken- und für Nassfutter.
Und fürs Nassfutter.
Bei dem Trockenfutter auf jeden Fall verzichten auf die Extrudate, weil die Extrudate sind halt sehr stark verarbeitet. Und vor allen Dingen, wenn man Stärke und Eiweiß zusammen erhitzt, kommen Stoffe raus, die also wirklich massiv schädigen können. Und beim kaltgepressten Futter wird nur das Eiweiß, also das Fleisch erhitzt und dann mit der Stärke zusammengepresst, kaltgepresst. Da können diese Reaktionen nicht stattfinden. Ja, deswegen ist ein Punkt, warum das kaltgepresste akzeptabel ist, aber das Extrudat auf jeden Fall vermieden werden sollte.
Sehr gut zu wissen. Vielen Dank. Wenn man jetzt halbwegs auf diese Sachen schaut und eben halbwegs gutes Futter somit nach Hause bringt, gibt es ja aber immer noch die Möglichkeit, dass man Nahrungsergänzungsmittel dazu nimmt. Das macht Sinn, oder? Weil unsere Leser haben sich ein bisschen gewundert, so quasi, hä, fürs Tier, wieso nicht, wenn es wir Menschen nehmen? Was empfehlen Sie da oder wie denken Sie darüber?
Das ist ein sehr umfangreiches Kapitel, wenn man mal so sagen kann.
Ja, Sie wieder also hier.
Ein gesundes Tier, wenn wir das jetzt BAFen und Fleisch und Innereien und Gemüse, also Ballaststoffe, eventuell noch die Omega-3-Fettsäuren dann dazufügen, braucht ein gesundes Tier keine Nahrungsergänzungsmittel. Oh. Es ist aber so, wenn man auf gewisse Rassen eingeht, also beispielsweise bei großwüchsigen Rassen, also bei Docken, Hoverwart und Co., dass man denen was für die Knochenbildung dazu gibt, schadet nie, oder auch Vitamin C, was für die Gelenke sehr wichtig ist. Aber sonst braucht für einen gesunden Hund braucht man das nicht. Anders ist es, wenn dann Probleme auftreten. Was es auch jetzt ist, da gibt es ja fürs Tier wirklich schon sehr viele.
Da gibt es zum Beispiel dieses Darmflora Plus. Für welche Tiere ist das geeignet?
Das ist eigentlich vor allen Dingen für Tiere geeignet, die Probleme mit dem Darm haben oder auch nach der meist unnützen Gabe von Antibiotika, dass man gleich da parallel dazu was verabreicht. Denn da sind Stoffe drin, die halt wirklich gut für den Darm sind. Es ist kein Probiotikum, es ist hauptsächlich ein Präbiotikum, was also wirklich die Darmflora wieder aufbaut.
Das heißt, auch wenn das Futter nicht so optimal ist, brauche ich nicht nährstoffmäßig dazu tun. Oder gibt es ein paar Tipps, wo Sie sagen, na, das ist auf jeden Fall begleitend immer gut?
Omega-3-Fettsäuren sind immer gut, weil in den Tieren, den Schlachttieren, die sich in unserem Futtern, das jetzt eigentlich in allen Futtern befinden, die stammen ja nicht mehr aus der Weidehaltung. Die Hühner nicht mehr aus, meistens aus Massentierhaltungen oder Bodenhaltung geht gerade noch, aber da sind die Produkte dieser Tiere beziehungsweise das Fleisch hat viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Das war uns ja genau das Gleiche. Und deswegen kann man aber vor allen Dingen auch bei einem gesunden Tier schon mal prophylaktisch Omega-3.
Und bei älteren sowieso, oder? Das Lachsöl und A, D, E und K-Vitamine, oder?
Ja, also Omega-3-Fettsäuren ist Lachsöl oder Grillöl oder das A, D, E und K, das sind die fettlöslichen Vitamine. Vor allen Dingen das Vitamin D, was bei Hunden, die zu Infekten neigen, und natürlich auch für alle anderen Krankheiten gut sind. Also bei mir bekommt jeder kranke Hund diese fettlöslichen Vitamine. Und es tut ihnen gut. Und zwar relativ hoch dosiert.
Okay. Da gibt's ja auch diese Klassiker, eben wenn sie schon ein bisschen Gelenksprobleme haben, Herz, Leber. Diese Mischungen Basisgelenkspezial und Basisherz. Wie würden Sie dies dosieren und empfehlen?
Ja, das Basisgelenkspezial, das ist vor allen Dingen Glucosamin und Hyaluronsäure und MSM ist auch drin und auch Vitamine. Grünlippmuschel ist drin, also alles, was gelenksaufbauend ist. Und beim Herz ist der Weißdorn drin und auch andere Stoffe noch, die gut fürs Herz sind.
Ist ja gleich für den Hund und fürs Herrchen.
Ja, ist auch nicht viel anderes, die Kombination.
Wow, super. Uns haben dann auch einige Zuschriften erreicht bezüglich Zecken, Frau Dr. Ziegler. Es wird enorm mit der Chemiekeule gearbeitet, sogar Nervengift wurde geschrieben, das da zum Teil drinnen ist. Ja. Sie haben aber eine Alternative, und zwar das Produkt Parazec entwickelt. Ja. Wie wirkt es und erzählen Sie ein bisschen drüber.
Also um einmal auf die Chemie einzugehen, das sind Nervengifte, egal ob es jetzt als Spot-on oder als Tabletten oder als Halsband verabreicht wird oder als Spray. Es ist Nervengifte und ich habe also nicht wenige Patienten, die darauf Epilepsie entwickeln. Ja, also das ist nicht ungefährlich. Vor allen Dingen die Tabletten sind da ganz, Bravecto und Co., die sind da besonders gefährlich, sagen wir so. Es gibt aber gegen Zecken, gegen alles ist ein Kraut gewachsen, sage ich immer. Man kann verschiedene Stoffe, man kann das Neemöl, man kann Geraniol, man kann Cistus incanus verwenden. Und dieses Cistus incanus ist in unserem Parazec enthalten. Und zwar ist das Parazec auf kaltgepresster Basis ein Futter eigentlich, Cistus incanus, also die Zistrose eingearbeitet ist. Die Hunde fressen das gerne, gibt's als Dose und da kriegt der Hund dann eine gewisse Anzahl von diesen Bröckelchen. Und das wirkt aber wirklich, wirklich sehr gut. Also das kann man über die Zeckenzeit zum Futter dazugeben. Und da ist der Hund ganz zeckenfrei sicher nicht. Man kann es aber dann kombinieren mit eventuell einem Neemspray, also Neemölspray oder Geraniolspray. Also da gibt es sehr viel natürliche Pflanzenstoffe, die antiparasitarisch wirken.
Toll, ich finde das ganz, ganz großartig. Vielen Dank für dieses Alternativprodukt, wirklich. Frau Dr. Ziegler, was sind die typischen Anzeichen, dass ich eigentlich bei meinem Hund merke, dass beim Futter eventuell etwas nicht stimmt?
Ja, Verdauungsproblematiken stehen mal an erster Stelle, aber auch Gelenksprobleme, also da ist kann es auch häufig sein, dass von Anfang an, vom Welpenalter an, was schiefgelaufen ist. Also wenn zu viel Stärke gefüttert wird, das ist ja Zucker und das im Welpenfutter schon enthalten ist, dann wachsen die Hunde zu schnell. Und gerade bei großwüchsigen Rassen wachsen da die Gelenke nicht ordentlich mit. Und dann kommt es natürlich im späteren Alter zu massiven Problemen. An vorderer Stelle stehen natürlich Verdauungsprobleme, ständige Durchfälle, Bauchweh, Blähungen, Schmerzen, alles Mögliche ist da, kann da auftreten. Ist natürlich ein sehr großes Gebiet, was Verdauungsprobleme betrifft. Also da fängt es an der Bauchspeicheldrüse, es fängt an mit IBD, es fängt an mit Gastritis, es geht mit Bauchspeicheldrüsen, Enzymschwächen. Also das gibt es unendlich viele Erkrankungen und die müssen dann natürlich richtig differenziert werden und auch dann, wenn möglich, nicht mit Chemie behandelt werden.
Ja. Wenn jetzt viele Zuseher haben geschrieben, auch ich will was verändern für meinen Liebling, aber wo fange ich an? Ja? Gibt es da von Ihnen so grundlegende 3 Soforttipps für Einsteiger?
Ja, erstmal die Ernährung anschauen, ob ich denn schon mal versucht habe, den Hund zu barfen, wenn ich halt jetzt keine Aversion habe und Veganerin oder Vegetarier bin. Da kann man schon mal probieren oder einfach mal Hühnerbrust im Supermarkt kaufen oder im Biohändel und dann dem Hund verschiedene Teile geben und versuchen, frisst das überhaupt? Ja, verträgt das? Und wenn er es nicht verträgt, müssen wir was machen, dass er es verträgt.
Mein Mann schimpft immer so, weil ich so viel von der Hühnerbrust wegschneide, damit mein Hund was kriegt.
Da brauchen wir ja nichts wegschneiden. Also ein
gesunder Hund. Wenn wir uns jetzt machen.
Ja. Ach so, ja. Genau. Ja. Ein gesunder Hund, wirklich ein gesunder Hund, der Knochen fressen kann und das gewöhnt ist, den kann man auch ein halbes Huhn geben, ein rohes. Bitte nicht gekocht. Knochen dürfen nicht gekocht verfüttert werden. Ja. Dann splittern sie. Aber meine frisst ein halbes Huhn mit Begeisterung. Aber sie müssen es gewöhnt sein. Wenn ein Hund Knochenfressen nicht gewohnt ist, dann kann es sein, dass er halt wirklich dann größere Knochenstücke einfach runterschluckt. Und das sollte halt nicht passieren. Also da muss man dann schon aufpassen, dass man die Knochen nicht zu groß verfüttert, sondern entweder als Knochenmehl oder dann Alternativen sucht, wo er sich die Zähne abreibt, aber dass er nicht verschlucken kann. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Auch kommt die Knochenfütterung natürlich auch auf die Größe des Hundes an.
Ja, und was kann man noch verändern?
Ja, erstmal wichtig ist, dass sie viel Bewegung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sehe das immer wieder, dass Tierbesitzer, ich habe gerade jetzt einen Fall gehabt, da hat die Dame hat einen Welpen aufgenommen und hat gesagt, eigentlich braucht er nicht spazieren gehen, der geht eh aufs Kisterl.
Ei.
Ja, also das sind natürlich dann Extremfälle. Ja. Also ordentliche Bewegung, ordentliche Fütterung natürlich, auch schauen, dass auf die Größe des Hundes angepasst, dass man halt, 1-2 Mal füttert. Man kann auch bei gewissen Erkrankungen, muss man 4-5 Mal füttern. Also das ist dann jeweils auf das Tier angepasst. Dann natürlich, was man auch aufpassen soll, dass man nicht zu kalt füttert. Da habe ich auch oft immer wieder Probleme, dass aus dem Tiefkühlfach das halbgefroren gefüttert wird. Ja. Tiere vertragen das oft überhaupt nicht. Ja. Es sind so Kleinigkeiten, aber wenn man sich minimals damit beschäftigt, kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja. Und es wird leider von den Tierärzten immer behauptet, es ist so schwer. Ich habe einmal eine Aussage gehört von einer Kollegin, die zu dem Patientenbesitzer gesagt hat, das brauchen Sie gar nicht probieren, das kann nicht einmal ich selber. Oh. Ja. Also dann werden natürlich die Tierbesitzer abgeschreckt, ja, und trauen sich dann nicht drüber, wenn nicht einmal die Tierärztin sich das zutraut, durchzuführen. Das ist natürlich dann
eigentlich blöd, darf man es so handhaben, wie man selbst auch also sich ernährt, also wenn man es gesund macht. Ja. Ne? Am Bauernmarkt gehen, ein gutes Fleisch kaufen dazu und die haben meistens eh gute Sachen auch für Tiere.
Ja.
Und dann auch eine gute Bewegung und das ist ja auch für uns Mensch so wichtig.
Ja. Und natürlich auch die Bindung an das Herrschen, das ist ja
und viel aber Liebe.
Und viel Liebe, das gehört natürlich dazu.
Die beste Medizin.
Ja, wenn man einsteigen will ins Bafen, einfach mal mit ein paar Fleischbrocken beginnen, ja, und den Hund dran gewöhnen. Es gibt auch Hunde, die verweigern roh völlig. Ja, fressen sie einfach nicht, wenn sie es nicht gewohnt sind. Dann kann man versuchen, das in Kokosfett ein bisschen anzubraten oder in Olivenöl und dann bisschen zermatschen, bisschen zerkleinern, anbraten und die meisten Hunde fressen das dann schon. Mhm. Und dann kann man versuchen, das Fertigbarf, also diese Komplettmenüs zu füttern. Oder man macht die Mahlzeit dann selber mit Innereien. Da muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen, dass es einigermaßen passt. Es muss jetzt nicht wirklich aufs Milligramm genauso, wie es viele dann exerzieren, ist nicht notwendig. Mhm. Ja, es soll etwa dem Beutetier nachempfunden sein, dass man so und so viel Fleisch gibt, so und so viel Innereien, so und so viel Knochen. Das ist es schon und so viel Gemüse. Ja, das muss jetzt nicht 552,3 Gramm sein, ja, sondern das kann man
aufs schon. Aufs Gefühl verlassen. Ja, ne? Ja. Man darf es intuitiv ein bisschen fühlen und spüren.
Ja. Wie gesagt, es gibt Pläne, die ich häufig sehe, da ist über wirklich aufs Milligramm ausgerechnet. Ja. Ja.
Und dann hat man Angst, dass man was falsch macht.
Abschreckend, ja.
Das heißt, man kann aber eigentlich nichts falsch machen, oder?
Da muss man schon ziemlich einseitig füttern. Ja. Also wenn man beispielsweise eine Katze nur mit Leber füttert, das ist aber auch nicht barfen, das ist einfach falsch. Mhm. Ja, da kann natürlich massive Probleme dann auftreten. Aber wenn man sich so etwa an das Beutetier anpasst und das nach dem Beutetierprinzip zusammenbaut, da gibt's ja auch 70% Muskelfleisch, jetzt Hausnummern 10% Leber, 5% Milz, so und so viel Prozent Knochen etwa. Und dann kann man da nichts falsch machen. Es muss ja nicht jeder Tag genau den Tagesbedarf abdecken. Das ist ja ein Unsinn. Ja.
Das ist, glaube ich, eine wichtige und tolle Botschaft. Man kann nichts falsch machen. Ganz im Gegenteil. Es kann nur besser sein, Essen vom...
Es hat eine finnische Studie hat festgestellt, nur 20% der Tagesration BAF reicht aus, um einen Gesundheitszustand zu verbessern.
Na bitte.
Ja, also...
Das fühlt sich doch gut an, liebe Zuseher. Ja.
Super. Damit kann man schon, also mit wenig kann man schon einiges erreichen.
Ja. Ja. Und wenn man sich noch genauer informieren möchte, welche Bücher empfehlen Sie als Einstieg?
Ja, es gibt beispielsweise, man, jetzt fällt mir sie nicht ein, das ist eine Mitarbeiterin von der Sveni Simon, die hat ein wunderschönes Buch geschrieben, einfach zu lesen, wirklich, und kann man nachvollziehen. Ich habe auch ein BAF-Buch, das ist ein bisschen dicker und ein bisschen umfangreicher, das Rohkäppchen und der zahnlose Wolf. Und sonst gibt's halt an Büchern nicht wirklich empfehlenswertes, weil die
es
sind sowas von...
Es gibt nur eins, Rohkäppchen und der zahnlose Wolf.
Nein, das ist mir die Nadine Wolf, weil Sie Wolf gesagt haben.
Ah, okay.
Die Nadine Wolf, die hat also wirklich ein sehr schönes Buch geschrieben, was auch jetzt nicht mit Milligramm rechnet. Denn alle anderen BAF oder fast alle anderen BAF-Bücher sind so kompliziert, dass man schon auf der dritten Seite die Lust verliert. Ja, das ist leider so.
Drum, Rohkäppchen und der zahnlose Wolf, würde ich sagen.
Danke.
Gibt's noch etwas, dass Sie eine Botschaft nach außen an alle Tiere und Tierbesitzer, die Sie noch am Herzen haben?
Ja, keine Angst vom BAFen und auch wenig gebarft ist besser als gar nicht barfen, ja. Und Hände weg von extrudierten Trockenfuttern, ja. Und die ganzen Diätfuttermittel vom Tierarzt. Das schimpft sich Diätfuttermittel, weil irgendetwas weggelassen wurde oder irgendwas dazukommt, was man natürlich, wenn man das selber herrichtet, auch dazu tun kann, in Hinsicht auf irgendeine Krankheit, beziehungsweise weglassen kann in Hinsicht auf irgendeine Krankheit. Deswegen muss ich kein teures Diätfutter vom Tierarzt kaufen, was letztendlich auch neue Baustelle aufmacht, weil es einfach minderwertig ist. Ist hochpreisig, aber minderwertig.
Und das von einer Ärztin. Vielen, vielen Dank für Ihren Mut zur Wahrheit, Mut zum Hinschauen, Mut zum Ausprobieren, Mut zum Weitererzählen und dass Sie da dran geblieben sind. Ich weiß, Sie hatten keine guten Zeiten.
Danke.
Ja, also danke, jedes Wauzerl und jedes Tierchen ist Ihnen sehr, sehr dankbar und auch die Besitzer und wir vor allem sowieso. Danke, dass es Sie gibt. Danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Leidenschaft, dass Sie da so dranbleiben.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Na, wir sagen danke. Frau Dr. Ziegler, danke eben, dass Sie da war. Und liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen über Fütterung, über die Alternativen und darüber, wie Sie Ihrem Haustier wirklich helfen können, dann schauen Sie gerne in unseren Online-Shop unter www.auf1.shop. Dort finden Sie die Bücher von Frau Dr. Ziegler und viele der Produkte, über die wir heute auch gesprochen haben. Darmflora Plus, Parazec, Lachsöl und vieles mehr. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kauf 1, einkaufen bei Freunden. Und bis dahin lieben Sie Ihre Tiere und bleiben Sie kritisch und vor allem gesund. Ihre Bianca Prohaska.